Gigi D'Agostino, was im Supermarkt lief, das war geil.
DJ Ötzi, muss man schon sagen, das ist schon krass.
Ich kaufe mir solche Sachen nicht mehr. Hallo und herzlich willkommen bei Boys of Summer,
dem 80er-Podcast.
Mein Name ist Eckhard Maronde.
Und ich bin Alex Klug.
Und wir beide sprechen in diesem Podcast über die 80er.
Und zwar vor allem über die Musik der 80er.
Mit zum Beispiel Synthpop, Italo-Disco, New Wave und Neue Deutsche Welle. Worüber sprechen wir eigentlich nicht?
Ja, über Heavy Metal, wie ich gelernt habe. Und ich glaube, beim Thema Rock muss man wahrscheinlich individuell gucken, aber der hatte ja eh nicht immer seine Glanzzeiten in den 80ern, würde ich behaupten.
Na, das werden wir, glaube ich, mal untersuchen.
Ja, es ist schon eine steile These für die erste Folge, das stimmt.
Das ist wieder, ja, das wäre jetzt wirklich Thema für eine weitere Sendung. Warum Metal nicht? Sind wir eigentlich prädestiniert für Heavy Metal?
Ist das so? Warum sollte das so sein?
Vielleicht weiß das der eine oder andere. Wir beide kennen uns woher? Wir kennen uns von metal.de, dem Online-Portal für Heavy Metal im Netz.
Online. Dem Metal-Magazin im Netz, genau.
So ist es. Wo und wie haben wir uns kennengelernt?
Wo und wie? Erstmal wann? 2014.
Wirklich war.
Da angefangen. Zu dem Zeitpunkt warst du, glaube ich, schon einige Jahre da aktiv.
Das denke ich auch, ja.
Denke ich auch.
Wir haben uns auf dem Summer Breeze kennengelernt, oder?
Genau, richtig. Wo mittlerweile ja auch ein bisschen Synthesizer-Musik läuft, damals aber noch nicht. Ja, ich glaube, wir sind halt direkt unangenehm aufgefallen, weil wir halt neben aggressiver Schreimusik auch eine Schwäche für die wunderbare Musik der 80er Jahre teilen, vor allem für die Popmusik.
Auf jeden Fall, ja. Dazu muss man sagen, wir haben in den folgenden Jahren, letztes Jahr leider nicht, durch die Corona-Pandemie gab es kein Festival, aber wir haben in den folgenden Jahren auf dem Summer Breeze auch ein DJ-Set bestritten. Und da muss man jetzt sagen, neben aggressiver Schreimusik, wie du es sagst, haben wir auch zum Beispiel von Toto den Hit Africa gespielt. Und wie war die Reaktion?
Würde ich jetzt gerne sagen können, aber du hast mich eben erst an diese wunderbare Begebenheit erinnert.
Es war wirklich grandios. Die Leute sind abgegangen, die haben mitgesungen und sie kannten das einfach. Also insofern ist es vielleicht gar nicht so fremd, dass wir uns neben Heavy Metal dann auch mit Popmusik der 80er Jahre befassen.
Zumal ich mich erinnere, dass wir eigentlich damals im ersten Jahr, wo wir da dann in dieses Zirkuszelt gestellt wurden, glaube ich, sogar sehr darauf gehofft haben, dass einfach niemand kommt und wir aber einfach nur mal die einmalige Chance haben, Sachen wie Small Town Boy über eine richtig laute Anlage laufen zu lassen.
Haben wir das gespielt?
Spaß zu haben. Nein, haben wir nicht. Wir haben gehofft, es kommt einfach niemand und dann können wir nur sowas spielen. Aber sowas hat sich ja dann in der Regel immer auf Autofahrten zum Leidwesen anderer Kollegen verteilt.
Auf jeden Fall. Ich kann mich da noch an eine Fahrt zu einem Redaktionstreffen erinnern, wo ich ABC gespielt habe. Und zwar ein komplettes Album. Kollege Tobias, Grüße gehen raus. Er hat es überlebt auf jeden Fall.
Ja, wir hatten auch mal, ich erinnere mich auch an meinen vollgepackten Opel Astra, tiefer gelegt natürlich.
Mit Fähnchen.
Mit Fähnchen, wo es ebenfalls 5 Stunden pure Unterhaltung gab. Und pure Unterhaltung ist natürlich auch unser Motto hier.
Alex, da frage ich mich direkt, was verbindest du eigentlich mit den 80er Jahren?
Ja, vor allem dich. Nee, vor allem natürlich, dass ich da noch gar nicht geboren war, muss man auch mal offen sagen. Sach, ja, es ist wirklich so. Nein, ich bin ja Kind der 90er oder sagen wir mal so, in den 90ern geboren. Ich finde, man ist ja eher musikalisch immer Kind des Jahrzehnts, nachdem man geboren ist, genau. Aber also ich habe nur, ja, die 80er liefen natürlich auch damals noch im Radio und tun es natürlich auch heute noch, aber
auf WDR 4 oder sowas.
Genau. Aber meine ganz anfänglichen Erinnerungen setzen halt eher so im letzten Jahr der 90er irgendwie so ein, wo natürlich dann auch die elektronische Popmusik noch steil auf dem Weg nach oben war und man schon bei Auswüchsen wie Gigi D'Agostino und so weiter angekommen war.
Gigi D'Agostino, das ist doch die neapolitanische Variante von DJ Ötzi.
Finde ich...
steile These vielleicht.
Nächste steile, wir sind
musikalisch vielleicht
vier Minuten
nicht,
dran, aber nächste optisch. Steile These.
Ja.
Ja, klar. Aber ich muss sagen, ich habe mich letztens durch irgendwie alle Nummer 1 Hits der deutsche Singlecharts und so geklickt und das ist ja so, DJ Ötzi, muss man schon sagen, das ist schon krass. Ne? Der ist da, glaube ich, mit, ob er irgendwie in Wochen oder so die absolute Nummer 1 ist, weiß ich nicht, aber wie lange die Sachen da wirklich den Platz 1 belegt haben, das ist halt wirklich, wirklich irre. Und wie krass Lieder wie Hey Baby oder so verkauft sind auch.
Hey Baby.
Also es ist einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Musiker aller Zeiten. Das ist wirklich Fakt.
Okay.
Das ist ein bisschen krass. Also ich hab da auch gar keinen Hate irgendwie so. Ich habe natürlich auch da viel mitgenommen, so also den Burger Dance und so. Sagt ihr das was?
Nein, ehrlich gesagt, ich habe es, glaube ich, echt verdrängt nicht? Oder wieder vergessen. Ja.
Das war, wenn ich kurz abschweifen darf, falls ich jemand erinnert, das war ein Lied, dessen Refrain, oder das ganze Lied, bestand nur aus einer Aneinanderreihung von den Namen von Fastfood-Ketten. Ich weiß jetzt
das
leider nicht mehr, was die Melodie
ja.
war. Also ich habe die Melodie im Kopf. Ich weiß jetzt leider gerade nicht, woher die Melodie entnommen war.
Ja.
Auf jeden Fall geht dieser Refrain halt Pizza Hut, Pizza Hut, Pizza Hut, McDonald's, McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut.
Okay.
Sagt ja gar nichts?
Nein, aber das hört sich so ein bisschen an wie die Fortführung von Scooter natürlich. Ne? Hyper,
ja,
Hyper, wo
richtig.
Scooter dann auch irgendwie 1000 DJ-Namen einfach aufzählen.
Genau. Also hier steht bei dem Titel, handelt es sich um ein Kinderlied. A Ram Sam Sam, Ram Sam Sam, ich weiß es nicht. Genau, und auf jeden Fall war das eigentlich so bekannt damals, weil sich viele Radiosender kollektiv hingestellt haben, und ich meine, wir reden hier von den 2000ern, und gesagt haben, das ist zu scheiße, das spielen wir nicht. Das ist zu billig, zu läppsch, irgendwas so.
Es gibt noch Hoffnung, ja.
Ja, und ich will jetzt gar nicht
hier. Oder so weit es gab noch Hoffnung.
Ja. Ich will jetzt gar nicht abschweifen, aber Formel-1-Legende Peter Illmann sagte in der RTL-Chart-Show über das Lied, dieser Song ist eine Unverschämtheit. Aber ja, so viel ganz kurz zu DJ Ötzi. Gigi D'Agostino war
2000 ja nicht. Ja, gut.
Genau, nicht meine allerfrüheste Sozialisierung, aber das waren irgendwie so die. Ja, auf jeden Fall bestimmt die erste elektronische Musik, die ich mitbekommen habe. Dann, genau. Und dann trat natürlich, muss man auch offen sagen, bei meiner Generation, was bin ich denn? Ich bin Generation Y. Nee, bin ich nicht. Ich bin Millennial, bin ich.
Millennial, ja.
Genau, und wir sind natürlich
ja
auch sehr Deutschland sucht den Superstar getrimmt noch, sage ich mal. Es gab mal Zeiten, wo die Sendung nicht ganz so traurig war wie heute, glaube ich, tatsächlich. Also das sagen auch Kritiker. Und klar hat natürlich auch unser guter Freund Dieter Bohlen damals direkt das nächste Modern Talking Comeback geschnüffelt. Und da lernte ich dann Modern Talking kennen. Und vielleicht war das mein erster 80er-Kontakt.
Absolut, weil 80er-Jahre oder ohne Modern Talking, das...
Oder?
Passt
oder?
Natürlich, ne? Ja, oder?
Ja.
Ja. Also immerhin haben Modern Talking und Dieter Bohlen natürlich die zweite Hälfte der 80er mitbestimmt. Ob man das jetzt gut findet oder nicht. Das kann man doch so sagen. Mit Ballonseide, mit eine Oktave höher gehen im Refrain, mit Nora-Kettchen, Thomas Anders.
Definitiv. Also ich... ich bin ja eigentlich jetzt dann doch auch langsam in einem Alter, wo man aus dieser Phase, ich höre das nur ironisch oder ich höre das nur, weil es so schlecht ist oder so irgendwie raus. Und also ich kann auch offen sagen, ich hatte jetzt gestern erst wieder diese wunderbare 7-Zoll-Single Atlantis is Calling in der Post.
SOS for Love.
SOS for Love. Ich muss sagen, ich glaube, es ist, glaube ich, meine 6. Modern Talking Single. Ich glaube, damit ist es auch erstmal, das reicht dann auch erstmal, sag ich mal.
Ah, okay.
Aber ich dachte,
du würdest jetzt sagen, dass du jetzt zum Hardcore-Sammler mutiert bist. Und
ja, nee, also ich hab mir jetzt ja im Vorfeld unseres Podcasts nochmal einige zeitlose Klassiker angehört. Und so halt auch The First Album von Modern Talking tatsächlich zum ersten Mal richtig durchgehört. Wo halt schon mal zwei absolute Hits drauf sind.
Welche sind das?
Das ist natürlich You're My Heart, You're My Soul und You Can Win If You Want, falls du das kennst.
Na klar.
Ne?
Die er kennt das nicht.
Auch, eben, die natürlich
es auch beide. Es klingt sehr ähnlich natürlich, aber der Text ist ein komplett anderer.
Richtig, aber da haben wir natürlich diesen Punkt, was du eben ansprachst, mit dem im Refrain eine Oktave höher gehen. Und ich dachte halt wirklich, es gibt ja gewisse kompositorische Ähnlichkeiten zwischen verschiedenen Modern Talking Liedern. Und ich dachte natürlich schon, die machen das wirklich immer. Aber ich kann jetzt nicht drauf schwören. Ich meine aber, auf dem Album machen die das nur auf diesen beiden Songs. Oder vielleicht auf noch einem. Ich weiß es nicht. Also wie so oft, die Singles sind, glaube ich, schon keine Zufallserfolge, sondern es ist schon irgendwie klar so, hier machen wir jetzt nochmal und dann das wird dann die Single, das wird dann einschlagen oder so. Und so ist es ja auch gekommen. Und bin dann aber auch darauf gestoßen, dass sich Dieter Bohlen auch ganz konkret dieses Kniffs bedienen wollte.
Aha.
Mit dem Höhergehen. Das hat er nämlich.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja.
Woher hat Dieter Bohlen diese Idee? Hat er das geklaut? Nein. Er hat sich inspirieren lassen.
Richtig, genau. Und zwar bei Precious Little Diamond von Fox the Fox. Ich gebe zu, ich habe dieses Lied gestern zum ersten Mal gehört, aber wie ist es denn bei dir?
Ich kenne das natürlich von früher noch. Ich könnte es jetzt auch mitsummen, wenn ich so hoch mit meiner Stimme kommen würde, aber ich verzichte jetzt, glaube ich, mal drauf.
Wir können das ja nachbearbeiten.
Aber wir können uns das ja mal gemeinsam anhören.
Lass mal das mal machen. Dann packen wir das jetzt einmal in die Playlist. Ihr könnt mal schauen, wir haben zu jeder Folge eine Playlist hier hinterlegt, wo ihr euch das anhören könnt. Und wir starten einmal mit Precious Little Diamond von Fox the Fox.
Precious Little Diamond. Fox the Fox mit Precious Little Diamond. Und davon hat sich Dieter Bohlen inspirieren lassen. Der alte Fuchs.
Das ist ja jetzt hier der Unterschied. Du sagst, du kennst das von früher. Das heißt, du hast zu solchen Zeiten wirklich...
Na klar.
Ja, sowas schon mitbekommen?
Ja,
da auch schon richtig das, Platten gesammelt, oder?
Ja, Platten gesammelt, ja, auf jeden Fall. Also, das war ja so in den 80er Jahren. Es gab ja noch nicht so die Möglichkeit, dass man im Internet dann auf YouTube irgendwelche Lieder hört oder Spotify hat oder so. Sondern wenn einem etwas gefallen hat, wenn man irgendwas im Radio gehört hat oder Musikfernsehen, was es damals auch gab, nämlich einzelne Sendungen, einmal die Woche, dann war es halt so, dass man sich die Sachen auf Platte gekauft hat. Und Fox
the Fox. Was hast du da entdeckt?
Ja, Fox the Fox war jetzt nicht mit dabei tatsächlich, aber was habe ich entdeckt? Ideal war meine erste Platte. Also jetzt die dritte, ne? Also Binu, die dritte Idealplatte und letzte Idealplatte.
So, warte, ich kenne mich ja aus. Ideal ist eine der Humpe-Schwestern und zwar...
Welche ist es?
Annette.
Annette, absolut, natürlich.
Die ich kenne mich ja aus, die war ja dann auch nochmal in den 2000ern. Die tauchte ja dann auch nochmal in meiner Kindheit auf.
Was hat die später gemacht?
Ich und ich, genau. Aber als größtes auf dem ersten Album auch noch mit als Sängerin, aber dann später sich ja nur als Songwriterin betätigt.
Ja, und damals war sie halt mit Ideal Neue Deutsche Welle, also es lief halt mit der Neuen Deutschen Welle dann mit. Aber eigentlich war ein Ideal, also Neue Deutsche Welle war dann ja quasi so ein Begriff, so ein Oberbegriff, der dann gewählt wurde. Und Ideal waren eigentlich ja nicht notwendigerweise Neue Deutsche Welle. Aber was mir gerade einfällt, ich kann mich echt noch daran erinnern, so von wegen der Song, der hat mich total geflasht. Das war, geflasht. Das war von Trio.
Flashdance. Achso.
Trio, da, da, da. Und ich kann mich daran erinnern, dass die, ich glaube, im Musikladen aufgetreten waren, wahrscheinlich ein grandioses Playback gespielt haben, aber der Song, der war einfach so grandios. Ich meine, damals war ich so 8, 9 Jahre.
Ist ja ideal dann
Und
eigentlich.
mein
Ideal.
Onkel, der hatte einen Videorekorder. Grundig Video 2000, sagst dir vielleicht noch was? Nein.
Habe ich drei Stück hier.
Absolut. Wer hat das nicht? Waren die Besten natürlich. Und er hatte das aufgenommen und wir haben ihn dann genötigt, das wirklich dann immer wieder abzuspielen, weil der Song einfach so grandios war. Trio da da da, kennst du?
Kenne ich, habe ich hier. Habe ich auch unter meinen 7-Zoll-Singles. Da habe ich gar nicht so viele, aber da ist selbstverständlich dabei.
Ja.
Und auch da haben wir natürlich die nächste Verknüpfung in meine Kindheit. Denn
Aha. Welche?
ja, wann war es denn? Zwei, es war bei mir war es Ende Grundschule, also ich weiß nicht, zwei,
Ja.
vier. Irgendwie so beglückten uns dann Cecil, Johnny, Lauro, falls sie dir was sagen.
Wer ist das?
Die drei Söhne vom Herrn Stefan Remmler von Trio. Mit der, boah, war es jetzt eine Nummer 1 Single? Das gilt es herauszufinden. Everybody Cha-Cha.
Das
Passt
sagt
ja
mir
irgendwie schon zu
überhaupt
da
nichts.
irgendwie. Echt nicht.
Nein.
Aber Cecil, Johnny, Lauro auch nicht.
Nein, gar nicht.
Ach
Also,
so.
Stefan Remmler sagt mir natürlich was, aber ich hätte
Das
jetzt
ist
nicht sagen
gut.
können, dass er drei Söhne hat, aber gut.
Doch, doch, der Älteste produziert auch irgendwie jetzt mit ihm mit und irgendwie, also ist jetzt auch so sein Sparringspartner, soweit ich weiß.
Okay.
Nein, auf jeden Fall, die hatten damals einen. Nee, hier steht nur Platz 28, aber ich weiß,
Ja,
es war
gut.
mit so einem
Platz
Tanz
1, Platz
verbunden und damals
28,
schon,
ja.
es war schon präsent bei unserer Zielgruppe. Es war mit so einem Tanz verbunden, erinnere ich mich, und 2003 war es übrigens. Also es war im Grunde die kompletten TikTok-Hype schon vorweggenommen.
Okay.
Haben aber dann nach ihrer zweiten Single und auch ohne Album auch ihren Plattenvertrag schon wieder verloren. Aber du siehst, die 80er waren auch in den 2000ern noch da. Aber ob das immer so viel besser war, ist natürlich fraglich.
Absolut, aber was war denn deine erste Platte, die du dir bewusst gekauft hast oder die du dir gekauft hast mit Musik der 80er Jahre? Was war das?
Es geht jetzt bei Platte, aber um Schallplatte.
Na klar,
Oder?
ja,
Na
also
klar, ja.
na klar sage ich einfach, weil für mich ist es eigentlich klar, wenn ich von 80er Jahren spreche, für mich ist das einfach Vinyl. Weil CDs gab es natürlich auch, die Technik, die kam dann so nach und nach, die wurde ja irgendwie 82 oder 83 vorgestellt und dann gab es so die ersten CD-Player, meine beiden älteren Brüder, die hatten sich dann CD-Player gekauft, die waren unglaublich teuer und also mehrere hundert Mark, ne?
Ja.
Unglaublich teuer. Ich meine, für einen kleinen Stöpsel war das viel Geld und die waren unglaublich schlecht. Auch vom Klang her. Also da war es eigentlich für mich immer klar, nee, ich kaufe mir eine Platte, weil die kann ich abspielen. Meine Eltern hatten halt einen Plattenspieler und ich hatte dann auch einen eigenen und deswegen ist das für mich halt immer Vinyl. Und die erste CD, die habe ich, glaube ich, 89 oder so
Ich wollte gerade
gekauft.
sagen, du sagst natürlich jetzt, na klar, zu jemandem, der Musik nur auf CD-Format natürlich erstmal kennengelernt hat und dann natürlich dieses kuriose Fach
Und
im
jetzt
Schrank im Keller.
streamst du nur noch?
Nee, das war's nicht.
Nein.
Nein, aber ich meine auch, ne? Und es gab dann irgendwie dieses eine Fach im Schrank im Keller oder so, wo halt die Eltern ihre Platten verstaut haben, was dann irgendwie auch spannend war zu entdecken. Sprich, ich glaube, dann die erste 80er-Platte, wo ich dann selber gesagt habe, oh, die ziehe ich mir raus und höre ich. Das war wahrscheinlich Bub, schätze ich mal. Aber
Okay.
ich habe dann ja auch früh genug mit Schallplatten angefangen. Ich wüsste aber auch gerade, ich habe auch CDs gekauft. Das war aber dann eher damals aktuelleres Zeug. Ich wüsste nicht, ich glaube, ich habe auf CD gar nichts richtig 80er-mäßiges. Erste Platte wäre dann gewesen, wann mag das gewesen sein? Ich weiß nicht, vor auf jeden Fall über 10 Jahren. Es war Brothers in Arms von Dire Straits.
Oh,
ja, hör mal.
Nicht schlecht.
Ich weiß, da hast du gut angefangen. Ja, also ich weiß, das war damals auch sehr davon inspiriert. Also der Vater von einem Kumpel hatte halt irgendwie in seinem Arbeitszimmer halt irgendwie auch so eine kleine Wand mit so Holzbalken, wo irgendwie so 10 Vinylcover oder so nebeneinander standen von seinen Lieblingsalben, weil ich halt schon super fand. Und klar, ne?
Die sind größer, machen mehr her.
Genau, und ich kannte Brothers in Arms und war dann damals, hatte ich noch die Illusion, ach, dann kaufst du dir nur so ein paar legendäre Schätzchen auf Platte. Und und nicht auch Modern Talking. Und da war das natürlich irgendwie so, mein recht junges Musikverständnis, ich wusste auf jeden Fall, das ist schon eine große Platte, also klar, ich fand die Songs auch super und dachte so, ja, das ist auch so ein Cover, das kannst du dir irgendwie an die Wand hängen oder so. Ich glaube, es hing dann am Ende nie, aber ich glaube, es war meine erste selbst gekaufte, in eBay ersteigerte Platte überhaupt und damit auch die erste Platte aus den 80ern und natürlich frei und von Synthesizern, wenn ich mich nicht irre.
Ja, wenn du das sagst, dann wird das wahrscheinlich so sein, ja. Aber dabei ist nicht geblieben. Das heißt, du hast jetzt noch mehr gekauft, du hast Modern Talking nachgekauft.
Ich habe Modern Talking, ich habe natürlich irgendwann noch Sachen, ich weiß gar nicht, irgendwann setzte das halt so ein, dass ich halt irgendwie, das waren so diese, vieles waren halt irgendwie auch so diese Radiolieder, also auch Tears for Fears und so, die irgendwie so jetzt dann bei uns im Lokalradio auch echt viel liefen und dann habe ich halt natürlich irgendwann kein Radio mehr gehört und dann kam das irgendwann erst so wieder so, ah, das ist dieses ganze Zeug, was früher immer lief und irgendwie auch, keine Ahnung, noch im Supermarkt läuft und so, das ist ja schon alles echt geil, ne? Und dann,
Was im Supermarkt lief, das war geil.
Nein, das war halt doch so der letzte Kontakt zum Radio, den ich dann irgendwie hatte so. Und ich meine, es hat ja auch einen Grund, um jetzt mal qualitativ zu sprechen, warum die 80er auch immer noch im Radio laufen. Aber ich weiß schon, dass ich dann irgendwie so nach und nach nachgesammelt habe, was ich halt eh schon kannte und dann erst so richtig gerafft habe, ach, das ist ja irgendwie alles im weitesten Sinne Synthie-Pop. Und da muss ich jetzt natürlich wieder zu DSDS zurückgehen, aber ich muss sagen, da gab es ja dann auch diese, oder anders gesagt, wir hatten natürlich auch Musikfernsehen, wo natürlich unsere aktuelle Musik lief, aber so ältere Musik habe ich dann auch viel über so DSDS-Motto-Shows gelernt. Und ich muss sagen, so Sachen wie Maniac, aus Flashdance. Das hat halt meine Generation verbindet das halt wesentlich mehr mit Alexander Klavs, dem Gewinner der ersten DSDS-Staffel. Alex K. Superstar, ihr wisst Bescheid. Waren wir lange viel mehr damit verbunden als mit einem Michael Cimbello. Wer ist das? Ja. Na, genau.
Heute weißt du das.
Ich muss aber sagen, ich weiß selbstverständlich, wer das ist. Ich habe die Platte schon ewig, aber ich habe tatsächlich ihn überhaupt mal selbst gesehen in einem Video, das erste Mal vor 2 Jahren oder so, und war dann relativ baff. Ich wusste, dass er, anders als irgendwie viele andere 80er-Solo-Künstler, das auch selbst geschrieben hat. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich hatte ich mir einen zweiten Alexander Klavs oder so vorgestellt, aber nicht irgendwie so eine Maschine, die halt sowohl irgendwie am gläsernen Piano den Synthesizer runterhaut und dann das Gitarrensolo noch selber spielt. Also da dachte ich mir echt, hui, Junge, Junge.
Und optisch natürlich auch anders als Alexander Klavs damals.
Ja, total. Aber wie gesagt, für mich hat er das Lied halt total adaptiert. Der hatte das dann auch auf seinem ersten Solo-Album noch mit drauf und so. Das war schon. Und das war immer geil irgendwie so. Und irgendwann, ich wusste, dass das halt ein Cover war, aber ich glaube, das lief dann auch gar nicht so groß im Musikfernsehen nochmal, aber es war irgendwie präsent und ich finde halt wirklich irgendwie, damals hatte. Ohne es wieder abzudriften, DSDS mit den Motto-Shows irgendwie. Ja, also ich habe wirklich auch ein bisschen was, ne, und was ist eigentlich Big Band und was ist eigentlich Swing und so. Ich glaube, wahrscheinlich ein bisschen was darüber auch gelernt, muss man sagen. Ich glaube, die haben ja auch heute keine Liveband mehr und nix und so. Das war ja damals echt alles mal anders und hatte ein bisschen mehr Anspruch, würde ich mal vorsichtig sagen.
Also das heißt, wir haben jetzt schon mal gelernt, DSDS, das war schon sowas wie eine Bildungssendung. Weil wir haben was über die 80er Jahre gelernt, jedenfalls in den Anfangsjahren.
Steile These, ja, und ich meine, es hat sich, wie gesagt, auch ganz klar da fortgesetzt. Ne? Wir hatten, natürlich hat Bohlen dann auch direkt das große Möglichkeiten gewittert, wodurch es dann ja auch schon zum zweiten Modern Talking Comeback kam, was natürlich auch groß in der Sendung inszeniert und präsentiert wurde. Und natürlich passend dazu.
Es gab noch ein zweites.
Ja, klar.
Also es gab noch ein zweites Comeback.
Comeback. In den 90ern war ja das ganz große quasi. Da erschien dann das Album Back for Good mit Neuaufnahmen. Eines der, wenn ich nicht irre, auch eines der bestverkauftesten Alben in Deutschland.
Zu Recht,
ich muss aber ehrlich sagen, ich habe die Version, glaube ich, einmal gehört. Die sind mir halt schon zu dick irgendwie so. Also man, ich will halt nicht diese fetten 90er besser irgendwie, ne? Ja, auf jeden Fall, genau. Und dann kam das zweite Comeback und dann auch passend dazu halt mit dem Song TV Makes the Superstar, Wherever You Are. Das klingt, als ob das hier irgendwo, als ob es dir irgendwie bekannt vorkäme, oder?
Ja, klar, natürlich. Radio Kills is, Video Kills the Radio Star, so hieß es, genau. 1979 war das, glaube ich, die Buggles.
Ist das wirklich davon übernommen? Also der Name, klar, aber doch nicht die Musik, oder?
Garantiert, die Musik wahrscheinlich nicht, okay, aber...
Kann
ich jetzt nicht sagen, aber der Titel klingt doch sehr ähnlich.
Ja. Definitiv, ja. Und du hast halt man hat halt diese DSDS-Anspielung mit drin. So, also hier steht Autoren Dieter Bohlen, Platz 2 in Deutschland, immerhin, muss man auch mal sagen.
Na, guck.
Ja, naja, so war das. Und dadurch kam natürlich dann auch irgendwie einiges wieder irgendwie, dass man Musik anfing, irgendwie so in Epochen einzuordnen und so. Und ich weiß halt noch, das war ja dann auch ein ziemlicher Bohlen-Kult damals.
Er hatte ja dann ja die Autobiografie geschrieben und das als Hörbuch dann auch noch selbst eingesprochen.
Genau, und die besten Sprüche auf Bild.de und so, das war ja alles sehr präsent. Natürlich. Und
sag mal, weißt du, was ich mich gerade frage? Wir sprechen jetzt ja sehr viel über Modern Talking, Dieter Bohlen.
Hätte mein Leben anders laufen können, wenn ich kein DSDS geguckt hätte? Ich denke ja, wenn das deine Frage
ist. Das vielleicht auch, aber ich frage mich natürlich auch gerade, werden wir es schaffen, wo wir jetzt vielleicht nicht immer nur so positiv über Modern Talking gesprochen haben, werden wir es schaffen, Dieter Bohlen hier mal in die Sendung zu kriegen?
In den Podcast. Dieter Bohlen, glaube ich, nicht. Trotzdem, Dieter, wenn du zuhörst, ich möchte dir sagen, also ich rede hier überhaupt nicht negativ oder despektierlich. Ich habe hier vorgestern erst angekommen. Ich halte es gerade für dich in die Kamera. Atlantis is calling. SOS for love. Insofern, unser persönliches SOS-Signal geht raus. Nein, aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob nicht sowieso Thomas Anders der viel interessantere und vermutlich auch sympathischere Gesprächspartner für die Sendung wäre.
Sympathisch sind die doch beide garantiert, oder?
Ja, solange wir sie nicht beide gleichzeitig hier haben, vielleicht, keine Ahnung. Aber nein.
Aber du hast Thomas Anders tatsächlich auch mal live gesehen, habe ich gehört.
Munkelt man das, ja?
Munkelt man. Ich kann mich dran erinnern, dass es vor wenigen Jahren so war.
Social Media, verdammt, ich muss aufpassen, was ich so rauslasse. Ich muss halt sagen, ich wollte halt schon, ich habe halt irgendwann diese Haltung, ich höre Sachen ja nur ironisch oder unironisch oder nur, weil es so schlecht ist oder sonst was aufgegeben. Und dann war mir schon klar, dass ich schon auch Bock habe, mal so die Hits irgendwie so live zu sehen. Deshalb habe ich mich da dann auch ins Kölner Palladium verirrt und musste dann aber auch ziemlich viel Schlager-History, ne? Thomas Anders war ja vorher Schlagersänger, mich durcharbeiten. Aber
Es war different
und difficult, aber am Ende war, eigentlich habe ich alles bekommen, was ich erwartet habe, muss ich doch ehrlich sagen. Ich glaube, Atlantis is Calling habe ich nicht bekommen, aber es war okay. Ich muss sagen, ich fand auch, er ist mir da auch nochmal sehr, sehr, sehr sympathisch geworden. Wirklich. Ich fand ihn sehr, sehr, sehr bodenständig, sehr sympathisch. Mit seinem größtenteils ja doch irgendwie auch älteren Publikum umgegangen und super gesungen auch. Und würde auch sagen, definitiv live gesungen. Also klar, ne, wenn bei dem berühmten höheren Refrain, klar, das übernehmen dann die Background-Sänger, der wird dann auch gar nicht erst so
getan. Das hat er nicht selbst gesungen.
Nein. Aber so war das ein gutes Ding, klar. Also ich fühlte mich maximal fehl am Platz, gar keine Frage. War bestuhlt natürlich auch, ne? aber ich versuche doch mal eben ganz kurz reinzugucken. Und vielleicht können wir damit dann Modern Talking zum Abschluss bringen, für die wenigen Leute, die noch zuhören und sagen, ich bin hier gleich nicht raus.
Aber vielleicht, ja, aber du möchtest noch was zu Modern Talking sagen.
Nee, es ist, nein, eigentlich bitte. War, also ich habe 6 Singles von Modern Talking und ich glaube, er hat sie alle
geschrieben. Warte
mal. You're My Heart, You're My Soul, Geronimo's Cadillac, You Can Win If You Want.
Natürlich.
Atlantis Is Calling, You're My Heart, nee, das hatte ich schon, das hat er zweimal gespielt, okay. Sherry Sherry Lady. Ein Song, den ich habe, fehlt. Leider weiß ich nicht.
Geronimo's Cadillac.
Nee, der war drin. Cadillac. Ich weiß es nicht. Ich versuche mal zu recherchieren, während wir
aber versuchen. Aber sie sind alle toll, auf jeden Fall. Alle Songs sind hörenswert.
Ich finde die alle toll.
Aber, ja, absolut. Aber, um das Thema mal ganz kurz auf etwas anderes zu lenken. Wir waren zusammen bei Alphaville.
Oh live. Ja.
Ja. Da sind wir ja ganz mittendrin in den 80er Jahren und wir waren auf dem Alphaville-Konzert.
Brother Louis, es ist Brother Louis, es muss raus. Brother Louis hat er nicht gespielt. Wenn diese von mir selbst bei Setlist FM eingetragene Setlist stimmen sollte, hat er Brother Louis nicht gespielt. Thomas, ich komme wieder, bis du spielst. So, Alphaville, ja. Waren wir da, war klasse.
Da, wir waren da, es war gut, oder?
Es war gut, denn es war
Es war nicht eine Best-of, sondern sie haben tatsächlich das erste Album.
Genau, bei diesem Konzert haben sie ihr Debütalbum, Forever Young, in voller Länge gespielt. Aber, ohne es vorauszugreifen, aber wir haben ja schon ein wenig über die nächsten Folgen nachgedacht, wo wir unter anderem über deine und meine 5 liebsten 80er Synthie-Pop, was auch immer, Alben sprechen wollen.
Absolut.
Und ohne es hier Spoiler zu platzieren, wenn wir das Thema vertiefen würden, würden wir da bestimmt einiges vorwegnehmen. Deshalb, wer mehr über Forever Young von Alphaville hören möchte, könnte eventuell mal in den nächsten Folgen einschalten.
War das jetzt schon echt gespoilert? Oder
was soll ich denn?
War das sonst nur so eine Andeutung, was sein könnte?
War eine Andeutung. Also wer was?
Es war nur eine richtig, Andeutung.
Nein, natürlich. Und wer was über The First Album von Modern Talking hören will, kann auch nochmal reinhören. Nein.
Auf jeden Fall.
Ich muss aber eine wunderbare Anekdote aus unserem Musikjournalistenalltag kurz einfließen lassen, und zwar zum Wort Debütalbum. Bitte. Ich habe mich ja auch lange um unsere Social-Media-Kanäle bei metal.de gekümmert und auch bei laut.de, für die ich erfreulicherweise auch schreibe. Und ich meine, es war bei metal.de und es war ein ganz wunderbarer Kommentar. Und zwar, das Posting lautete irgendwie, Band XYZ hat ihr Debütalbum in der Pipeline oder das Debütalbum kommt am Freitag. Weißt du schon, was
ich
kommt
ahne,
jetzt?
Was jetzt schon
echt
kommt.
Jetzt?
Du ich erinnerst ahne dich? Es, aber bitte erzähl.
Der Kommentar lautete relativ einfach, woher bitte wollen jetzt schon alle wissen, dass das Album wirklich ein Debüt wird? Wie kann man das jetzt schon wissen?
Das ist schon philosophisch.
Es wurde ihm auch wirklich sehr freundlich dann darunter erklärt und ohne Häme. Aber ich fand, ich will da auch gar nicht so lustig machen. Ich frage mich wirklich nur, was kann der verstanden haben? Also ist das Debüt sowas wie ein Meilenstein oder?
Ja, das muss es dann sein, ja.
Wahnsinn. Auf jeden
Fall. Debütalbum, aber wir wissen natürlich auch, ein Debütalbum kann kein Meilenstein sein, weil das Demo davor, das ist immer besser.
Ja,
aber Metal das, vielleicht. Das ist jetzt natürlich so ein Metal-Insider.
Richtig, aber tatsächlich würde ich sagen, dass Forever Young von, egal jetzt was für ein Genre, irgendwie eins der besten Debütalben aller Zeiten ist. Dafür, dass es das Debüt ist. Ich finde, viele Bands, gerade auch viele Synthpop-Bands und so, haben 2-3 Anläufe gebraucht oder auch noch mehr. Aber ich finde Forever Young für ein Debütalbum schon ziemlich gut. Mehr.
Das ist natürlich eine steile These, aber gut, ich meine, da ist ja was Wahres dran.
Ich denke doch auch.
Absolut. Bist du dann eher, wenn du 80er Jahre Platten kaufst, dann würdest du aber auch eher zu Vinyl greifen. Jetzt,
ja,
wenn also, du alte Sachen kaufst, ja?
Ja, ich muss halt aufpassen. Doch, nee, mit 80ern ist das eigentlich harmlos. Ich muss sagen, ich habe ja, teilweise vermengt es sich halt schon irgendwie so ein bisschen 80er, 90er und damit halt auch, wo du jetzt eben davon sprachst, du hast ja einfach die Platte gekauft, damit irgendwann auch die Phase, wo es viel weniger Platten als CDs gab. Ne?
Ja.
Also dieses Problem habe ich eigentlich größtenteils bei so Bands, die halt irgendwie in den 80ern richtig am Start waren, wo du dann diese 80er-Alben halt, ne, in jeder Trödelmarktbox für einen Euro kriegst oder so. Und dann kommen aber deren vielleicht kommerziell nicht mehr so erfolgreiche 90er-Sachen. Ich bin ja, um es auch nochmal offen zuzugeben, es ist ja wahrscheinlich für 80er-Fans sogar auch interessant, auch wirklich großer Bub-Fan, geografisch bedingt, und da ist es halt ganz enorm so, ne? Da hast du dann irgendwie ein Album von 93, wovon es irgendwie 300 Exemplare gibt oder so. Und ja, das sind schon ziemliche Unterschiede.
Und die kaufst du dir aber auch?
Nee, okay, also okay. Da ist doch wirklich so, da wurde dann von 93 bis 2003 oder bis 2002, da wurden dann zwei, drei Alben lang tatsächlich überhaupt keine Platten mehr gepresst, und diese letzte, die ist von 93 bisher muss ich ehrlich sagen, ich hab sehr gerne Diskografien, auch vollständig, auch bei so einer Band, aber das geht halt regelmäßig über 100 Euro, und da habe ich halt andere Platten, die ich in diesem Preis in dieser Preiskategorie, die ich dringender bräuchte, sagen wir mal so.
Tears for Fears hast du, glaube ich, schon angesprochen, war damals eine meiner Lieblingsbands. Und sie haben ja wirklich in den 80er Jahren jetzt auch nur zwei Alben aufgenommen. Seeds of Love war, glaube ich, erst noch 89 oder so, aber natürlich Songs from the Big Chair und The Hurting, großartige Alben natürlich, auch auf Strecke. Bei anderen Bands war es dann halt so, die haben dann ihre Hits gehabt und ein bisschen Füllmaterial dabei getan.
Ja, ich rede jetzt auch von, genau, ich habe halt auch ganz klar meine Band, ich rede jetzt eigentlich von Fällen wie Michael Sambello oder so, keine Ahnung. Ich finde es absolut großartig, aber irgendwie habe ich bisher nicht das Gefühl, / Bedürfnis gehabt, mir irgendwie jetzt ein ganzes Album anzuhören oder so. Vielleicht ist das auch falsch, vielleicht sagen die Zuhörenden jetzt auch, ist der Typ bescheuert, so. Seeds of Love, Entschuldigung, von Tears for Fears, kam übrigens 89, doch, tatsächlich.
89 noch,
ne? Ehrlich, war, ja.
Weißt du aber, was ich mache? Also ich gehe gerne in Secondhand-Boutiquen natürlich. Und lade mir da einfach aus der Grabbelkiste Platten auf. Und die kosten natürlich nicht viel. Und da entdeckt man aber auch natürlich ganz viele Sachen. Das heißt, also wenn dir dann irgendwie so 10 Platten mitnimmst, dann ist da schon immer was dabei. Und ja, meine Güte, wenn man dann halt nicht jeden Song gut findet, dann hat man auch nicht so viel Geld investiert, ne?
Aber
dann hört man natürlich auch, ob das Album irgendwie auf Strecke was taugt oder ob es vielleicht doch auch einen Grund gehabt hat, dass die Band nur einen Single-Hit hatte.
Aber jetzt du als jemand, der ja auch noch aktiv aktuelle Musik rezensiert,
Was kommt jetzt?
Nee, gar nicht. Jetzt darauf bezogen, aber kommst du denn noch so sehr dann dazu, dir solche zu sagen, ich kaufe mir jetzt hier 10 1-Euro-Alben oder so, und ja, die dann auch noch zu hören, sich zu entdecken?
Ja, auf jeden Fall, klar.
Also, ja, gut, da gibt,
also ich, wie gesagt, ne, die 80er sind jetzt sicherlich für meine, als ich aufgewachsen bin, war das natürlich musikalisch mein Jahrzehnt, und trotzdem gibt es halt noch so viele Sachen, die ich entdecken kann und die mich auch nach wie vor begeistern. Also nein, es begeistert mich, dass ich neue Sachen entdecken kann.
Die schon so alt
die
sind,
ja. Halt, die, ja, natürlich, ganz klar. Die man einfach damals sich nicht hätte kaufen können oder die einfach auch nicht präsent waren, weil, wie gesagt, man hatte halt nur wenige Musiksendungen im Radio oder im Fernsehen, die... Also es gab im Radio, ich bin im Rheinland aufgewachsen, da hatte man dann entweder WDR gehört, da gab es dann Mel Sondogs Hitparade am Sonntag, glaube ich. Und bei SWF 3 gab es dann, ich weiß nicht, wie die Sendung hieß, aber das war dann eine ähnliche Sache. Also man konnte da irgendwie anrufen und sich dann irgendwie den Song irgendwie in die Top 10 wünschen, in die eigene Top 10. Das heißt, es gab einfach nicht so viele Möglichkeiten, alles zu hören, und das hätte man natürlich auch nicht gemacht. Das heißt, also entweder hat man sich die Sachen, die man sowieso schon gut fand oder wo man dachte, ja, die Band, die gefällt mir, da hat man sich dann das Album nachgekauft. Das war natürlich, dann ging halt das komplette Taschengeld für drauf, für ein Album ungefähr. Oder man hatte Freunde, die dann halt was anderes hatten. Und am wichtigsten war aber natürlich, die Platte dann auf Kassette zu überspielen,
Na
weil
klar.
dann konnte man sie auch auf dem Walkman hören. Beim Fahrradfahren zum Beispiel,
Ja, also das
was
ist schon.
damals streng verboten war.
Da wird das schon, aber die Unterschiede irgendwie auch. Ja, ich will nicht sagen, sehr deutlich klar irgendwie. Also das, dass du sagst, du hast auch noch Zeit, so viel zu entdecken. Ich glaube, ich höre halt viel, viel öfter dieselben Sachen, die ich irgendwie auch schon kenne. Aber das ist ja auch genau das Ding. Wir waren ja relativ schnell, ich warte ja auch erst halt, ja, ne, DSDS und Musikfernsehen, aber es schlug ja bei mir auch voll in die Zeit irgendwie der ganze Musik-Download-Überfluss irgendwie halt rein, ne?
Ja.
Dann schon diese, also natürlich noch nicht so krass wie jetzt heute in Spotify-Zeiten, aber einfach diese ständige Verfügbarkeit irgendwie und ganzes Album und sonst irgendwie und
Ja, was aber natürlich auch ein Grund ist dafür, dass Musikjournalismus nach wie vor eine Relevanz hat. Weil früher war es halt so, man musste den Leuten oder konnte den Leuten sagen, hier, neues Album, ihr könnt euch ja nicht alles kaufen, also sagen wir euch mal, was gut ist. Heute ist es so, es ist alles verfügbar, wir müssen trotzdem den Leuten sagen, was gut ist. Also
Genau,
insofern
man ist halt nicht mehr der
hat sich da nicht so
Gatekeeper.
viel,
Genau.
genau. Ja.
Aber es braucht einfach die Orientierungshilfe, ja. Ja, insofern
Ja,
hoffe ich
aber
natürlich.
Entschuldigung, wenn ich
Nein,
dich
bitte.
unterbreche, aber ich mache es gerne. In dem einen Fall. Genau, es ist tatsächlich so, dass ich mir gerne Sachen anhöre, die ich schon kenne. Also 80er Jahre würde ich jetzt natürlich sagen, so als Musik, ja, von der Musikstilrichtung oder von den Stilrichtungen gibt es wenig, was noch zu entdecken ist. Aber es gibt natürlich unheimlich viele Bands, die in diesen Stilrichtungen dann trotzdem Sachen rausgebracht haben, von denen ich noch nie was gehört habe. Insofern ist es ja, beides irgendwie. Also einerseits natürlich neue Sachen entdecken, in dem Fall neue Bands. Andererseits ist es aber doch irgendwie so eine Feel-Good-Sache, indem ich halt die Sachen höre, ne, von den Stilrichtungen, die ich ja eh schon kenne.
Und das ist doch eigentlich genau das, was wir hier auch im Boys of Summer Podcast auf Dauer hinkriegen möchten, nämlich dass wir ja einerseits dieses Feel-Good-Gefühl abbilden, dass wir einfach die Sachen, keine Ahnung, ja, die Alben, die Künstler, die wir so lange schon genießen, einfach
Abfeiern.
drüber sprechen. Ja, genau, einfach abfeiern und hoffen, dass
Ja,
das
so ist es
insofern auch euch
natürlich nicht.
gefällt.
Wir feiern ja nicht nur ab.
Nein,
Außer
nein,
Modern
nein.
Talking natürlich.
Nein,
Die feiern wir
richtig.
schon
Aber
ab, völlig
ich hoffe
zurecht.
halt, dass wir nach einigen Ausgaben an den Punkt kommen, wo auch du mir deinen Lieblings-Modern-Talking-Song sagen kannst. Aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Aber ich glaube,
Wir gucken mal.
genau, aber eigentlich könnte man halt schon fast ganz gut einsteigen in unsere Lieblingsalben aus den 80ern.
Das ist dann Thema für Folge 2 und für Folge 3. Alex, du startest im nächsten Podcast mit deinen 5 Lieblingsalben der 80er Jahre. Was können wir denn da erwarten?
Ja, selbstverständlich habe ich die Liste schon komplett fertig und ausgewertet. Und nein, ich werde mal sehen, dass ich bis zur nächsten Folge dann nochmal meine Platten durchstöber. Ich habe natürlich schon einige Sachen im Kopf. Ich glaube, mein Platz 1 steht auch fest. Und dann,
Werden wir mehr über Modern Talking hören?
ich glaube nicht, denn Modern Talking ist selbstverständlich eine Single und keine Albumband. Aber
Okay.
es wird schon.
Und es wird auf jeden Fall spannend im Boys of Summer Podcast. Und in der dritten Folge werde ich mir dann 5 Lieblingsalben zurechtlegen, die wir euch dann präsentieren werden.
Und dann mit großem Modern Talking Bonus.
Natürlich.
Wunderbar.
Davon gehen wir jetzt einfach aus.
Wenn ihr weniger über Modern Talking, aber noch mehr über Qualitätsmusik aus den 80ern wissen wollt und euch diese erste Folge hier gefallen hat, könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Wir sind auf Facebook, wir sind auf Instagram. Einfach unter dem Handle Boys of Summer Podcast oder einfach Boys of Summer suchen. Da könnt ihr uns abonnieren, da kriegt ihr immer Bescheid, wenn die nächsten Folgen online gehen.
Auf jeden Fall schreibt uns Kommentare und wenn ihr Themen habt, die wir behandeln sollen, über die wir sprechen sollen, dann schreibt uns auch das. Und das Beste kommt zum Schluss. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr das tun. Wir sind auch bei Patreon unter dem Stichwort Boys of Summer Podcast. Wir freuen uns über jede kleine Unterstützung und sagen schon mal vielen Dank.
Vielen Dank. Bis bald.